Guten Morgen. Ich grüße euch herzlich im Namen Jesus und ich freue mich, wieder einmal hier sein zu dürfen. Nun weiß ich nicht, ob sich überhaupt noch jemand an mich erinnern kann. Also, naja, doch, ein paar kennen mich noch. Das ist schön. Ist ja immer wieder selten, dass ich hier bin. Also, ich hatte mir notiert 2007 und 2008 und dann 2011, das letzte Mal, Dankeschön. Das hatte ich mir nämlich irgendwie nicht mehr notiert und wir waren am Rätseln. Ich fragte meine Frau, die behält sonst immer alles, also solche Daten sowieso. Und sie sagt, nee, das ist irgendwie schon lange her. Aber das war schon in den neuen Räumen, also so furchtbar lange her kann es nicht gewesen sein. Dankeschön. Ja, schöne Grüße darf ich ausrichten von meiner Frau Katrin und auch von den Kindern, die noch zu Hause sind, Madeleine und Deborah. Wir haben insgesamt 4 Kinder. Die Madeleine ist 14, Deborah ist 18, hat gerade ihr Abi gemacht dieses Jahr. Zu dem Zweck hatte ich mir dann seit unserer Hochzeit das erste Mal wieder einen neuen Anzug gekauft. Und der ist also seit dem Abiball trage ich ihn das zweite Mal heute. Extra für euch. Und ja, dann haben wir noch 2 Jungs. Mirko ist 24 und Janek ist 26, entschuldigt. Ich sage ja, meine Frau, die behält immer alle Daten. Ich muss immer zweimal nachdenken. Mirko ist in Lüdenscheid in der FCJG bei Walter Heidenreich, arbeitet dort mit Freie Christliche Jugendgemeinschaft. Und unser Janek, unser Ältester, ist mit 18 Jahren zur Ausbildung nach Flensburg gezogen und seitdem in der Mühlheimer Gemeinde dort in Flensburg aktiv, in der Pfadfinderarbeit und auch in der Technik und irgendwie so Hansdampf in allen Gassen. So. Ja, weiß nicht, von wem er das hat. Also wie gesagt, herzliche Grüße von meiner Familie und auch von der Elim-Gemeinde in Krempe. Krempe liegt zwischen Itzehoe und Glückstadt. Die schöne Stadt Glückstadt ist 7 Kilometer entfernt. Die noch schönere Stadt Krempe ist 15 Kilometer von Itzehoe entfernt. Ist die zweitkleinste Stadt in Schleswig-Holstein, also nach Bad Arnis. Und wir haben 2500 Einwohner dort. Ja, und eine Gemeinde, die seit 1948 existiert, damals gegründet wurde vom Hermann Bonnke, dem Vater vom Reinhard und von daher, ich bringe schon wieder alles durcheinander, Reinhard ist dort aufgewachsen, aber das ist lange her. Ja, so viel zum Hintergrund, vielleicht noch ein bisschen zu mir selbst, die Gemeinde ist ja klein, wir haben 25 Mitglieder, wie gesagt, eine schöne, nette Gemeinderäume. Von daher bin ich nicht vollzeitig tätig. Seit 10 Jahren habe ich einen anderen Arbeitgeber, wo ich mein Geld gerne verdiene. Das mag ich meistens allerdings nicht so gerne erzählen, weil jeder ein anderes Bild dann vor Augen hat. Das ist die Agentur für Arbeit. So, jetzt hoffe ich, dass keine Steine fliegen. Also ich mache dort Berufsberatung. Das heißt, ich berate junge Menschen zwischen 13 und 25. Ich gehe an die Schulen, mache Berufsorientierungsunterricht mit ihnen, biete Sprechstunden an und Einzelgespräche. Und da geht es immer um das Thema, was ist mein Ziel im Leben, wo soll es hingehen, wo soll es beruflich hingehen. Ja, und hin und wieder ergibt sich dann auch mal ein Gespräch über den Glauben, aber so frei evangelisieren darf ich da natürlich nicht. Aber trotzdem ist man auch da ein Zeugnis. Und umso interessanter ist, wenn man dann auch Lehrer oder Rektoren hat, die auch Christen sind, da ist dann eine sehr gute Zusammenarbeit auch möglich. Ja, das mache ich also sehr gerne und das sehe ich auch als Teil meiner Berufung an, auch jungen Menschen den Weg ins Leben zu ebnen und ja, ihnen dort Wegweisung mitzugeben. Wie gesagt, das mache ich hauptberuflich, ja, nebenbei eben Pastor. Ich bin auch so ganz nebenbei noch in Albanien aktiv und ich habe euch ein bisschen was mitgebracht zum Auslegen. Ich bin dort seit fast 20 Jahren in der Albanienhilfe in Wismar aktiv, auch lange Zeit, jetzt seit 16 Jahren im Vorstand dort Und jetzt am Mittwoch werde ich dort wieder hinfliegen. Bin zuständig für die Gemeindearbeit, mein Flyer. Ich bin also sozusagen der Pastor der jungen Gemeindearbeit, die dort entsteht, in 4 Bergdörfern. Und wir haben einen jungen Albaner, der da ganz fleißig ist und jede Woche in 4 Bergdörfern 8 Gottesdienste hält. 4 für Erwachsene und 4 für Kinder. Und er sagt, ich will mit meiner Familie dorthin ziehen. Er wohnt noch in der Hauptstadt, in der Provinzhauptstadt. Ich will mit meiner Familie dorthin ziehen und ich will, dass diese Region, diese Bergregion evangelisiert und mit dem Evangelium durchdrungen wird. Und er ist von Haus aus Musiker, hat viele Lieder geschrieben, die im Radio, im christlichen Radio dort laufen. Und das ist in den Bergen zu hören, dieses Radio. Und er brennt für Jesus. Das ist so eine Freude, dort auch mit ihm zusammenzuarbeiten. Er studiert nebenbei, macht ein Fernstudium an einer deutschen Universität, oder an einem deutschen Seminar, theologische Ausbildung. Und ich darf dort sein Mentor sein. Das freut mich sehr. Jetzt am Mittwoch fliege ich hin mit unserem Bürgermeister zusammen und unser Bürgermeister hat es auf dem Herzen, eine kommunale Patenschaft zu begründen. Und so sehe ich immer wieder, wie Dinge zusammenfließen und das ist schon eine Freude, wenn man Gottes Weg dann auch erkennt, wie Dinge gelingen, auch wenn man manches Mal denkt, das geht irgendwie gar nicht voran und alles scheint irgendwie diffus zu werden und kennt ihr das? Dass man manches Mal im Leben so das Gefühl hat, das geht alles in verschiedene Richtungen, ist gar nicht so, wie ich das will und das Leben scheint so gar nicht so den Weg zu gehen, wie man es möchte und irgendwann stellt man fest, es ist doch genau der richtige Weg. Es ist doch Schritt für Schritt, auch wenn ich es im Voraus nicht sehe, aber im Nachhinein kann ich erkennen, Gott hat es doch gut gemacht. Und so sind wir auch in einer Phase, Katrin ist im Moment krank, ihr geht es nicht so gut, war alles recht viel und man bürdet sich manches Mal viel auf, wenn man viel machen möchte und denkt, ach ja, ist das wirklich so der richtige Weg? Und dann kann man doch erkennen, jawohl, Gott macht es gut und er lässt es gelingen. Und das ist für mich immer das Wichtigste, die Hand Gottes darin zu sehen. Und wenn ich das nicht mehr erkennen kann, dann sage ich lieber, nee, dann lasse ich die Finger davon. Aber so Gottes Wegweisung zu sehen. Und darum soll es auch in meiner Predigt heute gehen. Ich verrate gleich das Thema, aber vorweg möchte ich nochmal zum Anfang des Gottesdienstes zurückkommen. Da haben wir Jesu meine Freude gesungen. Ich weiß nicht, magst du mal... Ich meine den Vers 4 oder 5 nochmal an die Wand werfen. Da gab es zwei Zeilen, die mich unheimlich angesprochen haben heute Morgen. Ja, also ist alles sehr ansprechend, aber vielleicht noch Vers 4. Ja, das fand ich hier fantastisch. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken. Finde ich so bildlich, So, aber es kracht und blitzt. Heute Morgen ist es ja zum Glück ruhig draußen. Aber so im Leben hat man manches Mal das Gefühl, es kracht und blitzt. Da schlägt was ein, da läuft es gar nicht so rund. Und da sind vielleicht Leute, die meinen es nicht gut mit dir. Da sind Leute, die reden vielleicht schlecht. Da läuft es im Berufsleben oder in der Familie oder finanziell überhaupt nicht rund. Und in so einer Situation spricht die Bibel hinein. Im Hebräerbrief, Hebräer 10, Vers 35, da spricht der Schreiber des Hebräerbriefes, man weiß ja nicht genau, wer das war, zu den Gläubigen, werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Und im Zusammenhang wird es deutlich, die Gläubigen sind dort verfolgt, sie sind unter Anfechtung, sie werden verspottet, misshandelt, so schreibt er hier. und ringen eigentlich um das Vertrauen zu Gott in dieser Situation, und er sagt, werft es nicht weg, kommt und bleibt bei ihm. Es gibt eine kleine Geschichte, ich weiß nicht, ob die wirklich so passiert ist, ich glaube, die ist nicht ganz ernst gemeint. Da landen zwei Schiffbrüchige auf einer einsamen Insel. Winzig klein, mit nur einer Palme darauf. Ja, da haben wir so ein Bild vor Augen. Der eine Schiffbrüchige legt sich in den Schatten unter die Palme, der andere rennt total aufgelöst am Strand entlang und sucht den Horizont nach Hilfe ab. Dazu schreit er die ganze Zeit, oh nein, wir werden sterben, wir werden untergehen, wir sind verloren. Der unter der Palme sagt, hey, beruhige dich doch. Ich verdiene 100.000 Euro im Monat. Der andere sieht ihn völlig entgeistert an und sagt, na und? Du hast dein Geld nicht hier und selbst wenn du könntest es nicht essen oder trinken oder ein Floß daraus bauen, was willst du mit deinem Geld? Darauf sagt der unter der Palme, du hast mich ja nicht ausreden lassen. Ich verdiene 100.000 Euro im Monat und gebe den Zehnten. Mein Pastor wird mich finden. Wie gesagt, ob das wirklich so passiert ist, weiß ich nicht. Aber eine schöne Illustration, finde ich. Mein Pastor wird mich finden. Der hat Vertrauen. Der hat Vertrauen in seinen Pastor. Klingt so ein bisschen berechnend. Ne? Er weiß, was er an Geld hat. Und deswegen weiß er auch, der Pastor, der wird alles daran setzen. Wenn wir das auf unsere Situation mit Gott übertragen, Gott findet uns nicht, weil wir viel Geld haben oder viel können. Das dürfen wir überhaupt nicht missverstehen. Gott liebt uns überhaupt nicht, weil wir irgendetwas haben oder irgendetwas können, sondern einfach, weil wir sind. Aber dieses Vertrauen, er wird mich finden, auch wenn ich selbst vielleicht mich noch dabei bin zu finden. Er wird mir helfen, auch wenn ich den Weg nicht sehe. Er wird mir den Weg weisen, auch wenn ich überhaupt nicht weiß, wo es lang geht. Dieses Vertrauen, das dürfen wir haben. Einfach weil wir sind, weil wir seine geliebten Kinder sind. Und wenn ich das so sage, dann denke ich, das hören wir mindestens einmal im Monat in einer Predigt, vielleicht sogar jeden Sonntag in der Einleitung oder in der Predigt. Du bist Gottes Kind, ne? Gott wird dich tragen und beschützen und hat einen Plan für dein Leben. Vielleicht klingt das für den einen oder anderen schon so abgedroschen und wir sagen, naja, das, wie gesagt, das höre ich ja immer wieder. Wenn wir uns einmal in Menschen hineinversetzen, für die diese Botschaft ganz neu ist, dann merken wir eigentlich erst, was für ein was für ein schöner Geschmack darin steckt, in diesen Worten, was diese Worte wirklich mit sich bringen. In Glückstadt gibt es auch eine Pfingstgemeinde. Klaus Morwinski ist dort Pastor und wir hatten neulich eine Pastorenregionale unseres Gemeindebundes, Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden dort von Schleswig-Holstein. Und Klaus die Gemeinde hat vor einiger Zeit ein Haus dort gekauft in der Innenstadt. Sie sind dabei, das zu renovieren und sie kümmern sich um Jugendliche. Und zwar um Jugendliche, die nicht mehr zur Schule gehen. Nicht, weil sie zu alt dazu wären, sondern weil sie keinen Bock haben auf Schule. Sogenannte Absentisten. Es gibt ja für alles ein Fremdwort. Ne? Absentisten, also klingt schon fast religiös, ne? Nein. Das sind also Jugendliche, die vielleicht 13 sind, 14 sind, 15 sind und einfach sagen, ich gehe nicht mehr zur Schule. Ich verstehe das alles nicht oder ich fühle mich dort überhaupt nicht wohl, werde dort schlecht behandelt, wie auch immer. Ja, die haben vielleicht Probleme mit dem Lernen, soziale Probleme dazu. Und das Jugendamt schickt sie in die Gemeinde dort. Die können renovieren helfen, ein Gerüst aufbauen, Rigipsplatten anschrauben und können unter Anleitung feststellen, oh, ich kann was. Und das baut das Selbstbewusstsein auf. Und er unterrichtet sie, macht mit denen ein bisschen Mathematik, auch auf dem Bau, kann man wunderbar Dreiecke gebrauchen, Seitenverhältnisse berechnen und so weiter, macht mit denen Deutsch und macht mit denen Ethikunterricht und Religionsunterricht. Und er erzählt ihnen, anders als in der Schule, wo sie eben natürlich lernen, die Welt ist aus dem Zufall entstanden, durch Evolution und so weiter, er sagt, ich habe die Erlaubnis, denen auch beizubringen, dass es eine andere Theorie gibt, nämlich die Schöpfung, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und so erzählt er ihnen, du bist nicht zufällig auf dieser Welt. Du bist nicht auf dieser Welt, weil, deine Eltern haben dir vielleicht gesagt, wir wollten dich gar nicht, was auch immer. Sondern du bist auf dieser Welt, weil es einen Schöpfer gibt, der dich gewollt hat, der dich geplant hat. Und wenn man sich in diese jungen Menschen hineinversetzt, die das noch nie gehört haben in ihrem Leben, wo das ganze Leben eigentlich schon mit 13, 14, 15, 16 verkorkst scheint, so Schulabschluss in weiter Ferne, Ausbildung möglicherweise erst recht, und dann hören die diese Botschaft, dann merken wir, was dort drin steckt in dieser Botschaft. Dass es wirklich einschlagen kann in ein junges Leben, wenn ein Mensch das für sich in Anspruch nimmt, ich habe einen Schöpfer, der hat mein Leben gewollt, und wenn er es gewollt hat, dann hat er auch ein Ziel mit meinem Leben, dann hat er einen Plan mit meinem Leben, und dann ist mein Leben nicht nutzlos, sondern dann kann ich damit etwas anfangen. Und so baut er sie auf und führt sie langsam auch zu Jesus. Eine fantastische Möglichkeit, finde ich. Und Vertrauen in Gott zu lernen, vielleicht auch neu zu lernen. In meinem Leben war es so, dass wir als Ehepaar, Katrin und ich, immer einen Ruf, eine Berufung in die Mission gespürt haben. Wir wollten früher nach Indien, haben uns darauf vorbereitet, auch die Bibelschule entsprechend besucht und eine ganze lange Zeit uns darauf vorbereitet. Und dann hatte ich eine Reise nach Indien unternommen, damals mit dem Missionsleiter der Felberter Mission, Helmut Timm, und Reinhard Ulonska, unserem Präses. Nur mein Flugzeug war zu spät in Frankfurt. Von Hamburg aus kam ich zu spät wegen Nebels. Ich musste hinterher reisen. Und so bin ich 2 Tage lang alleine durch Indien gereist. Und das war so ein Punkt, da habe ich wirklich Vertrauen gelernt. Am Anfang, als ich in Frankfurt stand und der Flieger abgehoben war nach Indien, dachte ich, was machst du jetzt? Herr, was soll das? Alles schien irgendwie zwischen den Fingern zu zerrinnen. Soll ich hier bleiben? Soll ich doch reisen? Wie soll das gehen? Ganz alleine, ohne Erfahrung. Und dann war das Ganze wie eine Schnitzeljagd. Ich habe bei der Mission angerufen, die haben gesagt, ja, du kannst da und da in Neu-Delhi übernachten, du nimmst am nächsten Tag den Flug, konnte in Frankfurt übernachten auf Kosten der Lufthansa und so weiter und so fort. Dann kam ich an in Neu-Delhi, lernte im Gang beim Aussteigen einen Schweizer kennen, der zufällig die gleiche Herberge hatte. Der sagte, komm, ich nehme dich mit. Wir nahmen uns zusammen ein Taxi, teilten uns die Kosten und konnten dort einchecken. Und morgens um 4 in Neu-Delhi bekam ich dann an der Rezeption so einen Zettel überreicht, als er meinen Namen las beim Einchecken in der Jugendherberge dort. Morgen früh beim Frühstück triffst du Leute, die geben dir die Fahrkarte für den Nachtzug. Also das war so wirklich wie Schnitzeljagd, so eins nach dem anderen. Könnt ihr euch vorstellen, da braucht man Vertrauen. da hab ich Vertrauen gelernt, Vertrauen auf Gott gelernt. Wir werden ja von Menschen immer wieder enttäuscht. Und Menschen enttäuschen, ob es in der Welt ist, in der Schule, am Arbeitsplatz, wo auch immer, Da wird schlecht geredet, da wird hinter dem Rücken geredet, da wird man geschnitten, gemieden. Du kommst an den Frühstückstisch, das Gespräch verstummt und du denkst, was haben sie jetzt wieder geredet? Das sind alles Dinge, die erleben wir. Hoffentlich nicht so häufig, aber die kenne ich auch von meinem Arbeitsplatz her. Und doch dürfen wir auf Gott vertrauen. Auch wenn Menschen, ob es kracht oder blitzt, auch wenn Menschen uns enttäuschen. Vertrauen ist ja mit dem Wort treu verwandt im Deutschen. Das bedeutet so viel wie stark sein, fest wie ein Baum. Ne, so eine deutsche Eiche. Stehvermögen zu haben. Das heißt, ich kann zu mir stehen, weil ich Vertrauen habe zu mir selbst. Aber ich kann auch anderen vertrauen und Vertrauen vermitteln. Und Vertrauen muss erlernt werden. Es gibt ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Das erste Bild, ich hoffe, die Reihenfolge stimmt jetzt noch. Wir hatten ja wenig Zeit. Finde ich so schön dazu. Ja? Vertrauen zu erlernen. Die Psychologen sprechen von einem Urvertrauen, das wir Menschen in unserer frühen Kindheit lernen. Und das von den Eltern vermittelt wird, ne? So die große Hand anzufassen und zu sagen, jawohl, ich weiß, ich bin geborgen, ich brauche nicht alleine zu gehen. Nun gibt es viele Situationen im Leben, auch eines jungen Menschen, wo er dieses Vertrauen vielleicht nicht lernt. Vielleicht, weil die Eltern nicht da sind oder weil jemand misshandelt wird von den Eltern sogar oder früh von den Eltern getrennt wird, was auch immer. Die Psychologen sagen, das kann schwere Folgen für die Seele des Kindes und des späteren Erwachsenen haben. Und Eltern haben letztlich die Aufgabe, dieses Urvertrauen zu vermitteln. Aber es geht nicht nur um das Vertrauen zu mir selbst, sondern es geht letztlich um das Vertrauen zu Gott. Und auch wenn ich verletzt worden bin, wenn Menschen Vertrauen missbraucht haben, zerstört haben, wenn ich in der Beziehung zu Gott lebe, dann kann es wiederhergestellt werden, indem ich lerne, dass meine Hand in die große Hand Gottes passt und er mich im rechten Weg führt und leitet. Und wenn ein Mensch das erlebt, dass Gott ihn so annimmt, wie er ist, dann kann er Vertrauen fassen. Und aus diesem Gottvertrauen wächst neues Selbstvertrauen. Und ein Mensch kann ganz neu auch anderen Menschen Vertrauen wieder schenken. Und so sollte es auch in der Gemeinde sein, dass wir Vertrauen lernen voneinander, übereinander oder miteinander besser gesagt. Auch da gibt es Enttäuschungen, gibt es Probleme, gibt es Dinge, die, ja, wo man sagt, nein, also das hätte ich nie gedacht von dem oder von der oder von der Leitung oder wie auch immer. Und doch fordert Gott uns auf, zu vergeben und neu Vertrauen zu schenken. Und auch das ist gemeint mit diesem Wort, werft dieses Vertrauen nicht weg, Hebräer 10, Vers 35. Ja, Vertrauen kann enttäuscht werden. Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Ich gehe mal zur Seite, dann könnt ihr das einmal sehen. Sieht sehr risikofreudig aus, dieser kleine Vogel. Das nennt man ja in der Biologie Symbiose. Ne? Der pickt die Parasiten da aus dem Maul des Krokodils und das Krokodil lässt sich das gefallen. Das braucht schon Vertrauen. Nur man stellt sich mal vor, das Krokodil sagt, nee, nur ist genug. Ja, Vertrauen kann enttäuscht werden. Das erleben wir auch immer wieder. Nicht? Man hat jemandem vertraut, wurde enttäuscht, vielleicht ein Geheimnis verraten oder jemand macht auf gut Freund, erzählt dann hinter dem Rücken, wie gesagt, ich habe das. Ich habe das auch in der Gemeindearbeit erlebt. Wir haben in Schwerin 5 Jahre lang Gemeindegründungsarbeit gemacht, von 1995 bis 2000. Danach sind wir dann nach Krempel gezogen. Und da gab es dann auch einen Mitarbeiter, der hat immer lieb Freund gemacht. Ich will dich unterstützen, will dir helfen. Und irgendwann, ich hatte einen Bibelschüler über den Sommer da, der sagt, du weißt gar nicht, was der alles über dich erzählt. Ne? Der vertreibt die ganzen Leute. Ich fiel aus allen Wolken, hätte das nie gedacht. Aber das kann man erleben. Und damit umzugehen, ist erstmal schwer. Erstmal schluckt man. Atmet tief durch und sagt, Herr, ja, warum? Was soll das jetzt? Nein. Letztlich dann doch sich durchzuringen und sagen, gut, ich vergebe ihm. Und ich will doch ja weitermachen, auch in der Berufung. Und das geht ja nicht nur Pastoren so, wie gesagt. Ich glaube, jeder von uns kennt solche Situationen. Vertrauen zu wagen. Ich habe noch ein Bild. Ja. Soll der Mose sein. Nicht? Die Israeliten hinter ihm, das Meer ist geteilt. Und was hat er? Eine Taucherbrille dabei und Anzug. Ne? Kann man nicht so gut erkennen. Was sagt Mose? Ein bisschen mehr Vertrauen bitte. Ja, Vertrauen müssen wir jeden Tag neu wagen. Wenn ich mich ins Auto setze, auch heute Morgen, ja, da habe ich schon gesagt, Herr, hoffentlich komme ich heile an. Ne? Auto ist alt, die Straßen sind immer mal wieder irgendwo auf Umwegen, muss man gehen, weil die Straßen repariert werden. Ob wir uns dem Auto, dem Zug, dem Bus anvertrauen, ob wir uns dem Stuhl anvertrauen. Wenn ich mir über alles Gedanken machen würde, was könnte jetzt passieren? Man würde innerhalb eines Tages verrückt werden. Wir müssen vertrauen, sonst könnten wir nicht leben. Und ja, es gibt Menschen, bei denen ist dieses Vertrauen so gestört. Die können zum Beispiel nicht unter Menschen gehen. Ich habe auch in meiner Gemeinde ein, zwei Leute, die eher unregelmäßig kommen, weil sie nicht in Menschenansammlungen gehen können. Nicht weite Reisen unternehmen können, nicht auf offene Plätze gehen können. Und doch Vertrauen zu lernen. Ich merke auch bei diesen, wie mit der Zeit Gott daran arbeitet und Dinge heilt. Ich habe vorletzte Woche einen Besuch gemacht bei einer schwerkranken Frau. Sie kam vor Jahren aus der Esoterik heraus, ne, so dieses Reiki, dieses Handauflegen und irgendwelche anderen Geschichten, die sie betrieben hat, war voller Angst. Konnte auch über Jahre, hat sie sich nur hinten hingesetzt und musste oft früher wieder raus, weil sie Angst hatte vor Menschen und überhaupt vor dem Leben. Und doch ist sie im Glauben gewachsen. Und über die Jahre so sehr so fest geworden, dass man wirklich sagen muss, Gott hat ein Wunder an ihr getan. So eine Künstlerin hat tolle Bilder gemalt, die wir bei uns im Gemeinderaum haben. Ihre Ehe war auseinandergegangen. Dann kam ihr Mann zurück und sie haben ein zweites Mal geheiratet, nachdem sie zum Glauben gefunden hatte. Und jetzt liegt sie da mit Krebs. Kämpft seit einem Jahr ungefähr gegen den Krebs und vor 3 Wochen haben die Ärzte gesagt, es ist aussichtslos. Und wir beten sie durch und wie gesagt, vorletzte Woche habe ich sie besucht und wir haben Abschied genommen. Und sie hat gesagt, grüß mir die Gemeinde, es war schön die ganze Zeit. War ein schwerer Abschied. Doch, ich habe aus Offenbarung 21 gelesen vom neuen Jerusalem und sie sagt, ich habe keine Schmerzen mehr, mir geht es gut. Und dann ging ich zur Familie, zum Mann draußen, Atheist eigentlich von Haus aus, Techniker, Rationalist. Und er sagte, ich bin schon auf der ganzen Welt gereist, er reist von China bis Südamerika in seinem Job über die ganze Welt. Er sagte, ich habe schon viele Religionen und religiöse Menschen kennengelernt. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der so fest ist im Glauben wie meine Frau. Ich dachte, preis dem Herrn, das ist ein Zeugnis. Ich habe sie kennengelernt, voller Ängste, ja, voller Misstrauen. Aber Gott hat sie festgemacht in ihrem Leben. Und sie darf im Frieden gehen und sie weiß jetzt, wo sie hingeht. Auch wenn sie sagt, es wäre schön gewesen, wenn ich noch mehr Zeit gehabt hätte. Und doch, Gott macht es gut, sagt sie. Ich will abschließen mit einer Geschichte. Ich glaube, ich habe noch ein Bild dabei. Eine Geschichte, die in verschiedenen Versionen eigentlich kursiert. Ich glaube, das hier ist das Original. Gut, das Bild habe ich im Internet gefunden. Man sieht, es ist alt. Und es stellt dar einen Hochseilartisten. Blondin, berühmter französischer Hochseilartist, der 1894, deswegen ist das Bild so alt, gab es ja schon mal damals Fotografie, 1894 ein Seil über die Niagarafälle gespannt hat und vor den Augen von Tausenden von Zuschauern darüber balancierte, von der kanadischen auf die amerikanische Seite. Als er sicher drüben angekommen war, jubelte ihm die Menge zu und rief immer wieder seinen Namen. Blondin, 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 das kennen wir, die waren begeistert. Und er antwortete der Menge, ja, ich bin Blondin, glaubt ihr an mich? Sie sagen, ja, wir glauben an dich, wir glauben an dich. Glaubt ihr, dass ich über den Wasserfall zurückgehen und dabei jemanden auf meiner Schulter tragen kann? Stillschweigen. Ja, wobei, nee, da haben sie noch gerufen. Ja, das glauben wir, das glauben wir. So, und daraufhin hat er gefragt, wer will sich tragen lassen? Da war Stillschweigen. Ruhe auf der ganzen Linie, Totenstille. Nach einer oder zwei Minuten meldete sich schließlich doch noch jemand und er stieg auf seine Schulter und ließ sich rübertragen. Über diesen gefährlichen Abgrund. Hinterher schrien sie wieder, wir glauben an dich, wir glauben an dich. Klar, aber wer hätte sich da wirklich tragen lassen? Es stellte sich später raus, es war sein Manager gewesen. Der kannte ihn. Auch eine schöne Geschichte, finde ich, eine schöne Illustration. Wie ist das mit Jesus? Psalm 23, sagt der Psalmist, auch wenn ich wandelte im Tal des Todesschattens, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich, du bist bei mir. Wie ist das mit Jesus? Wir glauben an Jesus. Ja, klar, das bekennen wir. Jeden Morgen, wenn wir aufwachen und beten oder abends, wann auch immer, im Gottesdienst. Wir glauben an ihn, wir kennen das Glaubensbekenntnis, wir beten das Vaterunser, wir beten tagsüber, ob es uns gut geht, ob es uns schlecht geht. Ja, wir glauben an ihn. Aber lassen wir uns wirklich tragen? Lassen wir uns wirklich tragen? Sind wir bereit, einmal den sicheren Boden zu verlassen und wirklich uns tragen zu lassen? Gott stellt unser Vertrauen manches Mal auf die Probe. Wie gesagt, manches Mal scheint es so zu sein, dass eine Katastrophe nach der anderen kommt und du siehst keinen Ausweg mehr. Und doch dürfen wir wissen, Gott macht alles gut, er macht keine Fehler. Der Psalmist David, der hat sich immer wieder zu Gott geflüchtet in solchen Situationen. Und ich möchte aus Psalm 37 zum Abschluss lesen. Die Verse 14 bis 17. Psalm 37, 14 bis 17. Die Gottlosen ziehen ihre Schwerter und spannen die Bögen, um die Armen und Unterdrückten zu töten und die, die aufrichtig sind, zu ermorden. Doch am Ende wird man ihnen ihre eigenen Schwerter ins Herz stoßen und ihre Bogen werden zerbrochen werden. Es ist besser, Gott zu lieben und wenig Besitz zu haben, als Gott zu verachten und viel zu besitzen. Denn der Herr zerbricht die Macht der Gottlosen, aber um die, die ihn lieben, kümmert er sich. Ist das nicht eine schöne Zusage Gottes, wo wir wirklich sagen dürfen, Herr, das will ich glauben und wir dürfen es ausprobieren. Ich möchte abschließen mit einer sehr persönlichen Geschichte. Zu Beginn der Sommerferien, jetzt im Juli. Wie gesagt, es gab manche Schwierigkeiten, wo ich sagte, Herr, wo soll es weitergehen? Es gab Entscheidungen zu treffen, in Bezug auf die Gemeindearbeit und auch andere Dinge. Und es war wirklich viel durcheinander bei mir im Kopf. Und ich ging in eine andere Gemeinde zu Besuch, so zum Auftanken. Wir hatten bei uns Sommerpause. Und es war die Lobpreisgruppe vorne, die spielte. Und dann sagte die Schwester vorne durchs Mikrofon, sag doch Jesus jetzt, was auf deinem Herzen ist. Und ich dachte, das weiß er doch. Meine ganzen Gedanken kreisen sich doch um nichts anderes. Der kennt doch meine Gedanken, er weiß doch, worum es geht. Ja, aber sie hatte ja gesagt, sag's ihm. Ich dachte, gut, Herr, wenn es denn sein muss, dann sage ich dir das jetzt. Und dann habe ich das gesagt, also im stillen Gebet, ihm gesagt, was mich beschäftigt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, dauerte 10 Sekunden, 15 Sekunden, plötzlich ordneten sich Gedanken, plötzlich viel mehr Lösungen ein. Und irgendwie herrschte plötzlich so eine Klarheit in meinem Kopf und so eine Hoffnung. Und es war, als ob jemand nicht ein Brett weggenommen hätte, sondern so ein Scheunentor. Und als ob plötzlich der Himmel offen war. Und dann, in dem Moment, fing ich an, Gott wirklich zu loben und konnte die Hände heben und konnte wirklich zu ihm kommen. Wir sind nur ein Gebet weit entfernt von ihm. Und manchmal, er möchte einfach gebeten sein. Er möchte, dass wir zu ihm kommen und ihm sagen, was auf unserem Herzen ist. Und er möchte uns helfen. Werft euer Vertrauen nicht weg. Amen. Amen. Wollen wir beten miteinander und du darfst im stillen Gebet oder auch, wenn du möchtest, im lauten Gebet Gott sagen, was auf deinem Herzen ist und auch ihm Danke sagen.